Im März dieses Jahres hielt er einen vielbeachteten Vortrag in der zum Bersten gefüllten Aula der Prager Philosophischen Fakultät. Viele seiner Essays und Bücher sind inzwischen auch auf Tschechisch erschienen. Besonders hohen Zuspruchs erfreut sich hierzulande wie auch in Deutschland und Österreich sein Buch Theorie der Unbildung, in dem er die Uniformierung und Rationalisierung von Bildung und Wissenschaft heftig kritisiert. Diese Woche nun hat Konrad Paul Liesmann den diesjährigen Preis Vision 97 der Stiftung von Dagmar und Václav Havel bekommen. Daniel Korczak hat mit dem österreichischen Philosophen, Essayisten und Kulturkritiker gesprochen. Hören Sie mehr in einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Kultursalon.
Herr Liesmann, Sie sind der diesjährige Träger des Preises Wiese, der war das Satzzeitum, Wiese 97. Herzliche Gratulation zunächst.
Danke Ihnen.
Peter Handke hat einmal gesagt, Preise bekomme heutzutage, ich zitiere jetzt, jeder Trottel. Für Karel Schwarzenberg sind Ehrungen und Auszeichnungen eine lästige Alterserscheinung. Was bedeutet Ihnen denn der Preis?
Ich will das nicht so negativ sehen. Es hängt natürlich vom Preis ab, aber ich empfinde gerade in diesem Bereich der Wissenschaft und vor allem auch der Geistes- und Humanwissenschaften sind ja Preise nicht so zahlreich. Ja? Und ich empfinde das schon als eine Bestätigung, eine Auszeichnung für meine Arbeit, für eine bestimmte Art des Denkens, auch für die Ausstrahlung, die mein Denken jetzt, meine Bücher über die österreichischen Grenzen hinaus erfahren haben. Also ich kann mich hier in diesem Fall, obwohl ich sowohl Peter Handke als auch Karl Schwarzenberg sehr schätze, aber in diesem Fall kann ich mich diesen beiden Herren nicht anschließen.
Der Preis wird ja traditionell am Geburtstag von Václav Havel verliehen. Er und seine Frau und sein Bruder sind ja auch in der Jury vertreten. Wie ordnen Sie denn Václav Havel in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts ein? Über seine politischen Verdienste zum Fall des Eisernen Vorhangs muss man sich ja heutzutage beinahe nicht mehr unterhalten. Aber was bedeutet er denn heutzutage und was hat er als Präsident der Tschechischen Republik vor allem erreicht in der tschechischen Gesellschaft Ihrer Meinung nach?
Ich kann das jetzt natürlich nur sehr von außen sehen, möchte aber wirklich betonen, dass Václav Havel jetzt auch für österreichische Intellektuelle eine ganz, ganz wichtige Person gewesen war. Einerseits schon als Dissident und als Mitbegründer der Charta 77. Es war ja dann doch so, dass dann auch in Österreich oder im sozusagen nicht kommunistischen Machtbereich dann sehr heftig darüber diskutiert wurde, wie man auch von Seiten der offiziellen Politik mit diesen Dissidenten Kontakt pflegen sollte, ob man sie unterstützen sollte, wie man sie unterstützen sollte. Und es gab ja damals wenige, die wirklich in den 80er Jahren, in den späten 70er, in den 80er Jahren geglaubt hätten, dass es gelingen könnte, dieses kommunistische Regime auf eine friedliche Art und Weise zum Fall zu bringen. Und das Zweite, wofür Václav Havel für mich und vielleicht auch für viele meiner Kollegen steht, das ist dieser Versuch, einen Traum, sagen wir es mal, einen Traum zu realisieren, nämlich den Traum, dass Politik nicht von professionellen Politikern gemacht werden muss, auch nicht von Menschen, die aus den ursprünglichen Zentren der Macht kommen, zum Beispiel Wirtschaft oder Militär, sondern dass Politik auch aus einem Bereich kommen kann und vielleicht sogar entscheidende Anstöße bekommen kann aus einem Bereich, den man normalerweise nur als sozusagen Kunde der Politik und nicht als Gestalter der Politik sieht, nämlich aus dem Bereich der Kultur, aus dem Bereich der Literatur. Und ich denke, dass das eine Symbolwirkung war, die vielleicht sogar im Ausland stärker wahrgenommen wurde als in der Tschechischen Republik selbst. Das kann ich jetzt schwer beurteilen. Aber das waren schon starke Momente, an die ich mich bis heute sozusagen zurückerinnere, diese Bilder des Dichters und ehemaligen Dissidenten, der sie jetzt in die Prager Burg bis zum Präsidenten gebracht hat. Man muss allerdings auch sagen, dass die Entwicklung der weiteren Jahre natürlich dieses Bild, ich würde nicht sagen getrübt hat, aber auch gezeigt hat, dass natürlich auch in Osteuropa, in den Ländern, in denen der Kommunismus aufgeschüttelt werden konnte, dann so etwas wie eine Normalisierung eingetreten ist, dass die klassischen politischen Kräfte, nationale Kräfte, ökonomische Kräfte die Oberhand gewonnen haben. Aber ich denke, es ist kein Grund, nicht darüber nachzudenken, dass auch diese Politik Mitsprache braucht von Bürgern, von Autoren, von Schriftstellern, von Intellektuellen, die sagen, unserem gesellschaftlichen Prozess vielleicht dann doch die entscheidenden Impulse geben können.
Wir müssen jetzt beide in unseren Ländern nicht weit um uns schauen, um festzustellen, dass Václav Havel die absolute Ausnahme war als Intellektueller, als Dramatiker, als Schriftsteller in der Politik. Warum ist das so Ihrer Meinung nach und wie kann man das vielleicht wieder in eine andere Richtung bewegen in der Zukunft?
Ich weiß gar nicht, ob es jetzt wünschenswert wäre, dass überall Schriftsteller regieren. Ja, ich glaube, dass Václav Havel aus vielerlei Gründen wirklich eine Ausnahme war. Man muss schon auch, glaube ich, sehr viele Fähigkeiten und auch die entsprechende Charakterstärke, das Durchhaltevermögen, die Konsequenz und auch ein bestimmtes politisches Talent mitbringen, um dieses Amt dann erfüllen zu können und diese politische Kraft entwickeln zu können. Aber es ist, glaube ich, schon bedauerlich, dass die hier vor allem in der Tschechischen Republik aufgezeigte Möglichkeit, ja, wenigstens auch eines konstruktiven Dialogs zwischen intellektuellen Schriftstellern, Künstlern und politischen Kräften, dass das gegenwärtig in den letzten Jahren fast nirgendwo mehr stattfindet. Auch in Österreich wird gegenwärtig darüber beklagt, dass der Einfluss oder auch die Bereitschaft der Intellektuellen, sich auch nur in politische Diskurse einzumischen, sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Keine Rede davon, dass es Quereinsteiger aus diesem Bereich gäbe. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das politische Engagement von Intellektuellen insgesamt vielleicht nicht mehr erfordert ist oder nicht wahrgenommen wird. Und darüber müsste man nachdenken.
Zurück zu Ihnen, Herr Professor Liessmann. Sie waren im März dieses Jahres in Prag auf Einladung der Akademie der Wissenschaften und der Karls-Universität, gerade auf der Karls-Universität auf sehr historischem Boden, nämlich in der Philosophischen Fakultät in der großen Aula, haben Sie einen Vortrag gehalten. Die Aula war so voll, dass man kaum mehr hinein konnte. Warum sind Sie denn gerade in Tschechien so beliebt?
Ich muss ehrlich gestehen, das ist mir selbst ein wenig ein Rätsel. Ich kann hier auch nur mutmaßen und kann mich einfach nur auf das beziehen, was meine Kollegen in Tschechien mir erzählen. Es ist so, dass jetzt insgesamt 4 Bücher von mir auf Tschechisch erschienen sind. Das schafft natürlich schon einmal eine gewisse Möglichkeit, sich mit mir und meinen Thesen auseinanderzusetzen. Und dann dürfte es wohl so sein, dass vor allem die Theorie der Umbildung ein Buch war oder ein Buch ist, das bis zu einem gewissen Grad auch den Nerv der Zeit oder ein sehr sensibles Thema getroffen hat. Und dieses Buch war ja auch in Österreich und in Deutschland ein sehr, sehr großer Erfolg. Und sehr viele Kollegen, und zwar sowohl Studenten als auch Kollegen von der Professorenschaft, haben mir gesagt, das Befreiende dieses Buches war einfach, dass etwas ausgesprochen wurde, was unter der Hand sehr viele denken, aber sich nicht zu sagen wagen. Und es könnte sein, dass das sozusagen auch für die Verhältnisse hier in Tschechien zutrifft.
Eine Frage noch zur aktuellen Situation auch in Tschechien, die Sie ja sicher verfolgen und wo Sie auch mit Ihren Kollegen die Gelegenheit hatten, sich auszutauschen. Ist Tschechien im europäischen Trend mit seiner Wissenschafts- und Bildungspolitik? Oder ist es vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, weil immerhin, es gibt eine große Streichorgie wie überall im Budget, aber das Wissenschaftsbudget ist als einziges verschont geblieben.
Da gehört Tschechien zumindest auf dieser rein budgetären Ebene zu den beneidenswerten Ausnahmen. Es gibt ja meines Erachtens nur noch die Bundesrepublik Deutschland, wo man sehr überlegt, auch unter diesem Spardruck versucht, bei Bildung und Wissenschaft nicht zu sparen. In Österreich ist das nicht der Fall. Also hier wird im Bildungssektor meines Erachtens viel zu viel eingespart. Und ich denke, auch wenn man jetzt nicht mit allen Maßnahmen zur Bildungsreform, zur Universitätsreform, wie auch immer, einverstanden sein kann, es ist ein ganz, ganz wichtiges Signal einer Gesellschaft, wenn sie dokumentiert, dass ihr die Bildung, dass ihr Wissenschaft, dass ihr Forschung etwas wert ist. Und dass das jetzt nicht nur unter budgetären oder ökonomischen oder Kriterien der Effizienz gesehen wird, sondern dass einem klar ist, dass es da in gewissem Maße um mehr geht, dass es hier um die Förderung von Kreativität geht, dass es um die Förderung von Neugier geht, dass es auch um die Förderung der Entwicklung eines demokratischen Bewusstseins geht und dass es im Bildungsbereich um die Eröffnung von Chancen geht, die letztlich über unsere Zukunft entscheiden werden.
Herr Professor Liessmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Soweit unser heutiger Kultursalon.